Wir sind jetzt in Ende vom Kapitel 22. Er lehrt, dass unsere Beziehung und unsere Heilsgewissheit beruht auf dem Wort Gottes allein und nur auf dem Wort Gottes, nicht auf der Aussage von Menschen, dann ist das absolut richtig. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Menschen brauchen. Wir sind ja Glieder eines Leibes. Sonst könnten wir sagen, jeder soll auf eine Insel fahren und soll dort seinen Glauben leben, ganz allein. Aber es ist noch mehr. Ja? Es gibt ja den Leib Jesu Christi. Das heißt, wir brauchen einander, nicht für die Heilsgewissheit, aber wir brauchen einander, um uns zu bauen. Wir brauchen einander, um uns zu festigen. Wir brauchen einander, um uns zu korrigieren. Wenn Christen, es gibt ja so Christen, die sondern sich ab von allen, und dann haben sie ganz verschrobene, eigenartige Ideen. Der Grund ist der, dass sie keine Korrektur mehr haben. Und ich bin so froh um Geschwister, die mir da ein bisschen und da ein bisschen immer wieder den Kurskorrektur, ständige Kurskorrektur, das brauchen wir, wie das Flugzeug. Ständig ein bisschen in die richtige Richtung korrigieren. Deshalb braucht der Christ den Leib Christi. Er ist ja ein Glied des Leibes. Er braucht Gemeinschaft. Und er braucht die Gnadengaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Man beraubt sich selbst, wenn man die Gnadengaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat, nicht, wenn man sich davon absondert. Ja. Also es kann nicht gut gehen, wenn es Individualisten gibt, die einfach nur ein Einzelgänger-Christentum führen oder ein U-Boot-Christentum, die tauchen mal hier auf und mal dort auf. Aber sie sind nirgends zu Hause. Das ist nicht gut. Kapitel 22, am Ende.
Noch eine Frage, kurz, noch zu Kapitel 21. Haben die Pflanzen eine Bedeutung? Weil es heißt in Vers 33, aber Pflanzen eine Formaliste. In Vers 7 oder in Kapitel 12 ist es auch, dass er unter der Verwendung wird.
Hat jemand dazu was? Hat sich jemand damit befasst, mit den Pflanzen, Tamarisken und Terebinthen? Es ist interessant, es gibt immer wieder solche Bäume, auch die Deborah, oder? Die Richterin Deborah saß auch unter der Palme. Bitte? Ja, aber warum wird es erwähnt? Das hat ja einen Sinn. Und die Höhen bei den.
Er soll auf den Berg gehen.
Ja, richtig.
Also das hat eben die Bedeutung. Nicht in den übertragenen Sinn des Regen.
Ja, ja. Stimmt.
Die Höhen wurden damals. Ja. Und die Bäume, denke ich, auch in diesem Sinne.
Ja, waren besondere Plätze. Der Jakob macht Denkmäler. Denkmäler, das verstehen wir noch besser. Ja. Erinnerungszeichen, Zeichen des Zeugnisses. Ja. Er nennt es ja auch Zeichen des Zeugnisses. Vielleicht könnte jemand mal nachgehen, dieser Frage mit den Pflanzen und den Bäumen. Gleich.
Gut. Noch eine andere Frage zu 22. Ja. Um wieder in der Kinderbibel zu kommen, da heißt, da wird immer wieder verglichen, dass das Land Moria das Land ist, in dem Jesus später auch gekreuzigt wird. Also, damit sind wir geografisch zusammengelegt. Woher kann man das?
Zweite Chronik 20 oder so? Ich muss jetzt nachschauen. Nein. Zweite Chronik 3 etwa. Ich schaue es nach. Es ist dort, wo David wird bestraft für die Zählung des Volkes, und dann soll er errichtet er einen Tempel in Moria. Wo ist die Stelle? 2. Chroniker 3. Diese. Und das ist im Chronikbuch. Dort steht klar, dass es im Moria gibt. Bitte? Kapitel? 3 Vers 1, 2. Chronik 3 Vers 1. Okay. Da ist diese Tenne, und da heißt es eben auf dem Berge Moria, wo er seinem Vater David erschienen war. Also das heißt, es war diese Gegend, es war diese Berglandschaft Moria, welcher der Hügel es war, auf dem jetzt der Isaak geopfert wurde, das wissen wir natürlich nicht. Aber auf einem dieser Hügel, also in dieser ganzen Gegend, in dieser Gegend geschah es. 2. Chronik 3, Vers 1.
Das heißt doch dann auch, dass der Ort Salem, in dem Melchizedek König war, direkt in der Nachbarschaft war.
Ja, Salem, ja, muss in die Nachbarschaft gewesen sein, richtig. Ja. Das Bergland, das Land Moria, sagte er in 1. Mose 22. Und dann haben wir hier in 2. Chronik 3 haben wir den Berg Moria. Da ist es dann ganz klar, da ist es dann der Tempel. Dort wurde ja später dann der Tempel erbaut. Das ist schon richtig. Nur wir wissen nicht, auf welchem Hügel der Isaak geopfert wurde. Das meine ich. Das ist ja eine Gegend, Moria. Das ist ja nicht nur eine Spitze der Moria.
Es wird behauptet, dass der Tempel direkt über den Platz, wo Isaak geopfert
wurde. Dieser Berg, dort, wo der Tempel dann gebaut wurde, und was auch hier bei David steht, 2. Chronik 3, Vers 1, das ist dieser eine Berg Moria. Aber wo der Isaak geopfert wurde, das ist im Lande Moria auf einem der Berge. Das ist ein leichter Unterschied. Das heißt, wir können nicht mit Sicherheit bestimmen, welcher von diesen Bergspitzen oder Hügeln von Moria es war. Aber dann beim Tempelbau, dann hieß der wirklich, dieser eine, wo der Tempel dann stand, der hieß dann Berg Moria. Das stimmt.
Ich habe auch noch eine Frage. Wie können wir uns das vorstellen mit dem Isaak? Der kommt mit seinem Vater mit und lässt sich einfach binden und auf den Altar legen und er kann.
Ja, auch da, es wird nicht viel berichtet darüber, nur dass der Junge fragt und der Vater nur sagt, Gott wird sich ersehen, ein Lamm zum Schlachtopfer. Bewusst lässt Gott, sagt Gott nicht alles, wie das ging, wie das vor sich ging. Er hat ihn vorher hat er ihn gebunden und dann hat er ihn hingelegt. Also, vielleicht hat der Junge bis zum Schluss nicht gewusst, warum bindet er mich jetzt? Warum mich? Es steht nichts da. Und bewusst steht das nicht da, wie das genau zugeht. Das Menschenopfer, das lesen wir nachher im Buch Mose als ein Gräuel, aber in dem Fall, also es war noch nicht hier, also klar, als Gesetz Gottes geopfert, geoffenbart, dass das ein Gräuel ist, aber es ist hier ein spezieller Fall, es ist ja ein, wenn Gott es verlangt, wenn Gott direkt es sagt, das sind schwierige Fragen. Richtig, er hat seinen eigenen Sohn auch geopfert. Und es. Das wäre es, ja. Aber wenn Gott was verlangt, dann gibt es Ausnahmen offensichtlich. Oder Gott sagt normalerweise, du darfst keinen Menschen töten. Aber die Todesstrafe hat er dabei gleichzeitig eingeführt. Also Gott verlangt auch manchmal den Tod eines Menschen, oder? Bei der Todesstrafe. Es gibt also Ausnahmen und in dem Fall auch bei dem Opfer, wenn Gott ganz Konkretes gebietet. Aber es stimmt, später wird es strengstens verboten, das Menschenopfer im 5. Buch Mose. Strengstens. Weshalb ich auch meine Meinung über Jephthä ändern musste, aber das sage ich jetzt nicht. Gut, Kapitel 23, Kapitel, ja, einige Lektionen aus Kapitel 22 noch ganz kurz. Gott fordert nicht etwas von den Seinen, ohne sie darauf vorzubereiten. Abraham wurde das war natürlich die schwerste Handlung in seinem Leben überhaupt, aber Gott hat ihn vorbereitet. Und das ist ein grundsätzliches Prinzip, dass Gott seine Kinder vorbereitet für gewisse Aufgaben und Anforderungen. Und so ist es auch bei uns. Gott bereitet uns vor. Lassen wir uns vorbereiten? Abraham ließ sich vorbereiten. Das Zweite, Gott fordert nicht etwas von den Seinen, ohne sie darauf vorzubereiten. Es kam nicht aus heiterem Himmel, sagt. Es war eine lange Schule für Abraham. Abraham lernte, mit einem Gott zu leben, der Unmögliches tun kann. Zweitens, Glaube rechnet. Hebräer 11, Vers 17 bis 19. Glaube rechnet, vor allem Vers 19. Hebräer 11, Vers 19. Er rechnete, Gott könne ihn wieder aus den Toten erwecken. Glaube rechnet, hat mit logischem Rechnen zu tun. Wenn Gott so sagt, dann wird er so und so handeln, auch wenn ich es nicht verstehe, wenn es mir nicht reinpasst in mein Denken. Er wird es trotzdem tun. Dazu helfen ja auch die Erfahrungen aus der Vergangenheit von Abraham. Er lernte zu rechnen mit Gott. Drittens, Gott möchte Beweise sehen, Beweise des Glaubens sehen. Da sage ich nachher gerade noch was dazu, nur jetzt mal die Punkte. Gott möchte Beweise sehen. Den Glauben kann man sehen durch Handlungen, durch Taten. Und viertens, Gott fordert nicht etwas, was er nicht auch selber bereit ist zu tun. Es ist nicht so, dass Gott etwas von den Seinen etwas fordert, was er nicht selber für sich selber tun würde. Und als Gott seinen Sohn opferte, hat niemand geschrien, halt, strecke deine Hand nicht aus nach dem Messer. Gott fordert nicht etwas, das er nicht selber durchgemacht hat oder nicht bereit ist, zu tun. 1. Petrus 1, Vers 19 und 20. 1. Petrus 1, 19 und 20. Er hat uns erlöst mit dem kostbaren Blut eines tadellosen und fleckenlosen Lammes, dem Blute des Christus, der im Voraus gekannt war, vor Gründung der Welt. Eine ewige Gegenwart war, ewig vor Augen gestanden ist dem Vater schon, was auf Golgatha passieren wird. Das war für Gott nicht etwas, was er sich später dann überlegt hat, das könnte man auch noch tun. Nein, das war in Ewigkeit schon in seinem Plan und ihm vor Augen. Also diese Lektionen aus Kapitel 22. Also Abraham wurde gerechtfertigt aus Glauben, bevor er beschnitten war. Das haben wir in Kapitel 15 gesehen. Auch wir können gerechtfertigt werden aus Glauben, ohne Ritual und ohne Werke des Gesetzes. Römer Kapitel 4. Beschreibt Paulus erläutert Paulus das des Langen und Breiten, dass wir ohne Ritual und ohne Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden, durch Glauben allein. Aber wir lesen dann in Jakobusbrief, dass Abraham gerechtfertigt wurde aus Werken, als er seinen Sohn Isaak opferte. Jakobus 2, Vers 17 bis 23, vor allem, ja. Jakobus 2, Vers 17 bis 23, wurde nicht unser Vater Abraham durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn opferte. So sehen wir nun, dass also der Glaube mit den Werken zusammenwirkte. So ähnlich heißt es dort. Also zuerst wurde Abraham gerechtfertigt aus Glauben. Danach wurde er gerechtfertigt durch Werke. Was heißt das? Manche haben gemeint, der Paulus und der Jakobus widersprechen sich, und Luther hat gesagt, der Jakobusbrief, das ist die strohene Epistel, also das passt nicht rein in die Theologie. Der Jakobusbrief hat er ganz hinten angehängt bei den Briefen, weil er hatte irgendwie ein gestörtes Verhältnis zum Jakobusbrief, aber weil er hat den Jakobusbrief nicht richtig verstanden oder ich weiß nicht, oder verstehen wollen in diesem Punkt. Wie kann dein Nachbar überzeugt werden, dass dein Glaube echt ist? Und wie kann Gott erkennen, ob unser Glaube echt ist? So sagen wir, ja, Gott ist kein Problem, oder? Gott schaut in das Herz. Ja, Gott kann das Herz lesen, aber Gott will mehr sehen als das Herz. Er möchte auch Werke sehen. Jetzt weiß ich, sagt Gott, sagt der Engel Jahwes. Jetzt weiß ich, dass du bereit warst. Deinen einzig geborenen Sohn mir nicht vorzuenthalten. Jetzt weiß ich es. Vorher hat er es nicht gewusst. Und was wird der Abraham machen? Ja, Gott weiß alles. Ja, per Allwissenheit weiß er alles, aber Gott möchte auch was sehen. Und er möchte es dann wissen, von dem, was er gesehen hat. Gott möchte Beweise sehen unseres Glaubens, ob der Glaube echt ist. Also Taten des Glaubens. Und in diesem Sinne wurde Abraham gerechtfertigt, das heißt sein Glaube, ja, dass es nicht nur ein Kopfglaube war, sondern dass es ein Glaube war, der wirklich auch zu Handlungen führte. Ein Glaube, der bereit war, gewisse Schritte zu unternehmen. Das wird hier gezeigt. Und darauf geht Jakobus ein. Gut, jetzt kommen wir zu Kapitel 23. Sarah stirbt. In Kapitel 22 haben wir noch als Nachsatz hier gelesen. Es wurde dem Abraham berichtet, siehe Milka, auch sie hat Kinder geboren, deinem Bruder Nahor. Und dann wird uns aufgezählt, dass eine der Nachfahren heißt Rebekka, Vers 23. Diese gebar Milka dem Nahor, Abrahams Bruder. Also das Enkelkind, Rebekka von Nahor, wird hier erwähnt. Und seine Nebenfrau mit Namen und so weiter. Haben auch noch Kinder geboren. Kapitel 23, Sarah wurde 127 Jahre alt und starb in Kirjat Arba, das ist Hebron, also bei Mamre, im Lande Kanaan. Und Abraham kam, um Sarah zu beklagen und zu beweinen. Und danach stand er auf von seiner Toten und redete mit den Kindern Hets und sprach, ich bin ein Fremdling und beisasse bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entferne und begrabe. Wörtlich, von meinem Angesicht weg begrabe. Ich bin ein Fremdling und Gast bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht weg begrabe. Da antworteten die Kinder Hets dem Abraham und sprachen zu ihm, höre uns an, mein Herr. Hier haben wir wieder eine Höflichkeitsanrede, mein Herr, auch wieder so wie dieses Adonai, kann also auch in diesem im Sinne gebraucht werden. Das möchte ich jetzt gerade noch im Hebräischen nachschauen. Höre mich an, mein Herr. Höre mich an, mein Herr, Adonai, nicht Adonai, sondern Adoni. Adoni heißt einfach die Höflichkeitsform, mein Herr. Höre mich an, mein Herr. Du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in dem vornehmsten unserer Gräber. Kein Mensch unter uns wird dir verwehren, dass du in seinem Grab deine Tote begräbst. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Kindern Hets, und er redete mit ihnen und sprach: Gefällt es euch, dass ich meine Tote begrabe von meinem Angesicht hinweg, so hört mich an und tretet für mich ein bei Ephron, dem Sohne Zohars, dass er mir die Höhle Machpela gebe, die ihm gehört, dass er am Ende seines Feldes hat. Er gebe sie mir um Geld, so viel sie wert ist, zum Erbbegräbnis unter euch. Also es geht darum, dass jetzt der Abraham seine Tote begraben möchte. Er muss sie begraben in fremden Lande, im Lande der Verheißung. Er lebt im Glauben und er glaubt, dass dieses Land eines Tages ihm gehören wird und seinen Nachkommen. Deshalb lässt er hier auch die Tote begraben. Aber er muss das Land kaufen. Er muss das Land kaufen, er kann warten. Er weiß, Gott hat ihm den Besitz von Kanaan zwar verheißen, aber jetzt gehört es noch nicht, jetzt müssen wir kaufen inzwischen. Aber wenn man kauft gern, wenn man weiß, eines Tages kriegt man das sowieso alles.
Wer sind die Hethiter?
Die Hethiter, jetzt müssen wir nachschauen, in Kapitel 10, die Kinder Heth, die werden dort aufgeführt in Kapitel 10.
Vers
15. 10, 15, danke. Also gehören zu den Kanaanitern. Zu diesen 10 Söhnen oder 11 Söhnen von Kanaan. Die Hethiter haben also relativ im Norden dann sich angesiedelt, später jedenfalls. Hier waren sie noch in Mamre, in Kiriat Arba, das ist im Süden. Aber später gab es ein großes Hethiterreich im Norden. Alles ist mein, alles ist euer, sagt der Apostel Paulus. Alles ist euer.
Im Norden Kanaans.
Ich glaube, das Hethiterreich ging hinauf bis zum Euphrat. Grenzte bis zum Euphrat hinauf, wenn ich da recht habe. Ist das in deiner Karte so eingezeichnet?
Ein bisschen weiter links, unten bei
Türkei. Okay. Okay. Alles ist mein, alles ist euer, sagt der Apostel Paulus. Alles ist euer. 1. Korinther 4. Alles gehört euch. Die letzten Verse, 1. Korinther 4, Vers 21 bis 23. Nein. 3. Ich habe mich im Kapitel getäuscht. 1. Korinther 3, die letzten Verse. Vers 21 bis 23. 1. Korinther 3, Vers 21 bis 23. Alles ist euer. Ob Paulus, Apollos, Kephas, die Welt, oder ob Leben oder Tod, ob Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Alles ist euer. Gehört alles euch, sagt Paulus. Aber ihr gehört Christus. Christus ist Gottes. Eines Tages werdet ihr mit Christus regieren. Die Zukunft gehört euch. Und im Glauben gehört euch die Gegenwart. Ich darf auch so leben. Ja. Der Vater sagt zu dem Sohn, der zu Hause geblieben ist von den 2 verlorenen Söhnen. Der Vater sagt zu dem Sohn, alles was mein ist, ist dein. Lukas 15, Vers 31. Alles, was mein ist, ist dein. Ich darf gelassen sein. Wenn ich Gott habe, habe ich alles, was Gott gehört. Und dann darf ich jetzt auch noch warten. Und auch wenn ich mir ein Stück Land kaufen muss, um meine Tote zu begraben. Und es geht um Sicherheit und Abraham besteht darauf, dass er das Geld bezahlen will, dass er das Geld bezahlt. Sie wollen ihm da irgendwie so ein, kann ja irgendwo seine Tote bei den anderen, in den anderen Grabmälern und so beerdigen. Nein, er will ein Erbbegräbnis, er will in die Höhle. Und da sollen auch in Zukunft dann die Nachkommen beerdigt werden. In dieser Höhle. Und das war dann auch so. Das Erbbegräbnis. Und er kauft es für 400 Schekel Silber. 400 Schekel Silber. Und es wird sauber alles abgeschlossen, ganz nach den damaligen Rechten. Kaufvertrag sozusagen, es ist alles fein. Nicht irgendwie, ja, ich schenke dir es oder... Nein, es wird gekauft. Es geht um die Sicherheit, dass dieses Erbbegräbnis auch weiterhin genau in der Hand Abrahams und seiner Nachkommen bleibt. Und dort sollen die beerdigt werden. Jetzt sind es nicht 1000 Schekel, jetzt sind es 400 Schekel. In der ersten Geschichte waren es 1000 Schekel, die Sarah bekommen hat. Jetzt darf für die Sarah 400 Schekel bezahlt werden.
Das ist das Gleiche, beim anderen steht es, bei 1000 steht es nur Silberlinge.
Silberschekel. Silber, ja, es sind eigentlich, das hebräische Wort heißt Silber, das sind Silberstücke, also wir würden sagen Silberschekel. Ja, Silber. Das war Vers. Ich vergleiche gerade 2016, schauen wir gerade nach. Silber, ja, Käse. 2016 und das andere war 2316, oder? Da einmal heißt es Kesef alleine und einmal heißt es Schekel Kesef. Also Kesef heißt Silber, das eine heißt Silberstücke und das andere heißt Silberschekel. Aber es geht immer um das Silber. Aber letztlich geht es um das Gleiche. Silberstücke und Silberschekel. Bei dem einen ist das Wort Schekel noch dazu und das andere steht es alleine. Kapitel 24, das Nachspiel. Und Abraham war alt und hochbetagt. Und Jahwe hatte Abraham gesegnet in allem. Auch wir sind gesegnet in allem. Epheser 1, Vers 3 ist die Parallelstelle zu dem. Gott hat Jesus, wir sind gesegnet worden mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Mit jedem. Betonung liegt auf jedem Segen. Mehr als wir in Christus bekommen haben, kann Gott nicht geben. Es gibt nicht mehr zu geben als Christus. Und in ihm haben wir alles. Und Abraham hat auch alles. Abraham wurde gesegnet in allem, hier mit irdischen Gütern. Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, es heißt hier zu dem Alten seines Hauses, war schon ein alter Mann, der Eliezer, wahrscheinlich war es der Eliezer, der Verwalter aller seiner Güter war. Betonung liegt wieder auf den Gütern und auf den Reichtum des Abraham und all diesen Reichtum wird der Sohn Isaak erben. Nun, der Verwalter der Güter wird gerufen, lege deine Hand unter meine Hüfte, eine Sitte zum Schwur. Ich habe nachgelesen, das soll ein besonderes Zeichen sein. Also man legt die Hand dorthin, an die Hüfte, dort wo, von wo auch aus letztlich die Fortpflanzung geschehen soll. Ein Zeichen also dafür, wenn der Eid nicht ausgeführt wird, dann sollst deinen Kindern, den Kindern Abrahams, sollen dann die Treulosigkeit des Schwörenden rächen. Also der Abraham, der ist alt, oder? Er selber will möglicherweise bald sterben, aber jetzt soll er soll schwören. Und wenn er den Schwur nicht, den Eid nicht hält, dann werden die Kinder Abrahams das rächen. Ja. Also eine heilige Sache. Weil ähnlich war es dann auch bei Jakob, als er alt geworden war. Da ist er auch so schwören auf der Lende. Und schwöre mir bei Jahwe, dem Gott des Himmels und der Erde, also er ist ein Gott des Himmels, der für himmlische Dinge sorgt, aber sorgt auch für irdische Dinge, wie zum Beispiel für eine Ehefrau. Schwöre bei dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft sollst du ziehen und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nehmen. Der Knecht sprach zu ihm, aber vielleicht will die Frau mir nicht folgen in dieses Land. Soll ich dann deinen Sohn in jenes Land zurückbringen? Nein, nur nicht zurück. Abraham sprach zu ihm, hüte dich davor, meinen Sohn dorthin zurückzubringen. Hier ist das Land der Verheißung. Und wenn wir unser ganzes Leben in Zelten leben, das ist hier das Land, wo Gott uns haben möchte. Und er lässt ihn also schwören, Vers 12, und er sprach, Jahwe, also der Knecht geht nun zieht nun aus und er betet, Jahwe, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Güte an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken. Und sie sprechen wird, trinke. Ich will deine Kamele auch trinken. Das soll die sein, die du deinem Diener Isaak zugewiesen hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Güte erwiesen hast. Hier geht es darum, dass der Diener betet um eine Frau, die du deinem Diener zugewiesen oder als richtig erfunden, als passend erfunden hast. Das heißt, er betet, Herr, du siehst, ich bin ja, wie soll ich wissen, welche Frau passend ist, welche wirklich entspricht? Du weißt es doch viel besser, welche Frau ist, die wirklich zu dem Isaak passt. Und dann such du dir eine aus, die zum Isaak passt. Nicht im Sinne von, es gibt nur die eine. Nicht in diesem Sinne. Nicht deterministisch. Gott hat vorherbestimmt, dass es nur eine gab. Nein. Aber Gott weiß doch am besten, welche Art Frau, wie die geartet sein muss. Welche Frau zu Isaak passt. Und dann überlässt er sich der Führung des allwissenden Herrn. Und er tut gut daran, dass er den Herrn fragt in dieser Sache. Und dann lesen wir von dem Beginn einer Ehe, von einem guten Start einer Ehe. Wir übergehen jetzt diese Verse, die uns sehr geläufig sind. Die Frau ist bereit, er bittet um ein Glas Wasser und sie schöpft dann 800 Liter Wasser. Für die Kamele. 10 Kamele. Jedes Kamel 80 Liter. Die Kamele trinken viel Wasser. Die speichern das alles auf. Und also ein sehr fleißiges Mädchen. Und dann ist diese, man muss sich vorstellen, was ging in dem Abraham vor? Abraham denkt sich, ich bin aus Ur in Chaldea ausgewandert. Aber Gott hat mir eben klar den Auftrag gegeben und Abraham war bereit, also rauszugehen aus diesem Lande, aus dem Mesopotamien, aus dem Zwei-Strom-Lande, in ein fremdes Land, von dem er nicht wusste, wohin er kommen sollte. Aber er war also diesen Weg einmal selber gegangen, weil Gott ihm gerufen hatte, aber wird ein junges Mädchen sich freiwillig aufmachen in das Land, das sie nicht kennt, und dann um die Ehefrau eines Mannes zu werden, den sie nicht kennt. Da muss man sich was einfallen lassen. Und er gibt dem Knecht viel Reichtum mit. Nasenringe und Ohrringe und Armreifen und verschiedenes. Sozusagen als Garant. Und der Knecht berichtet von den Reichtümern seines Herrn. Als er dann mit Rebekka spricht, Da zeigte ihr die Reichtümer des Herrn. Das fällt hier auf, Vers 22. Da nun die Kamele zu Ende getrunken hatten, nahm er einen goldenen Ring und einen halben Schekel schwer und 2 Armringe für ihre Hände, 10 Schekel Gold schwer. Und gibt ihr das. Und nachher lesen wir in Vers 24, kommt dann der Laban. Kommt der Bruder Laban, Vers 29, lief zu dem Mann draußen am Brunnen. Und als er den Ring sah und die Armringe an den Händen seiner Schwester und die Worte seiner Schwester Rebekka hörte, die sprach, so hat der Mann zu mir geredet, kam er zu dem Mann und siehe, der stand noch bei den Kamelen am Brunnen. Als er die Ringe sah, also die Rebekka kommt nach Hause und Rebekka zeigt ihm die Ringe. Und dann Vers 34, er sprach, ich bin Abrahams Knecht und Jahwe hat meinen Herrn reichlich gesegnet. Der hat das Reich, Abraham, so dass er groß geworden ist und hat ihm Schafe und Rinder gegeben, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel. Und Sarah, die Frau meines Herrn, hat meinem Herrn einen Sohn geboren in ihrem Alter. Und dem hat er alles gegeben, was er hat. Er hat einen Sohn. Der wird reich sein. Und Reichtum hieß in damaliger Zeit großer Segen, oder? Reichtum heißt Segen. Ich weiß es nicht. Haben wir andere Fälle, gibt es andere Fälle, wo solche Ringe als Werbezeichen sind? Ich weiß es nicht. Ich verstehe, Sprüche heißt es ja auch, eine Sau, die eine Ringe. Aber eben eine Sau. Das passt nicht zusammen, oder? Ein Schwein mit einem Ring passt nicht zusammen. Kann Abraham erwarten, dass ein junges Mädchen von Mesopotamien sich aufmachen wird in ein fremdes Land? Jetzt verstehen wir, warum der Reichtum des Herrn so dargestellt wird. Und das als Garantie. Und er packt aus, als er dann dort war, Vers 47, und ich fragte sie, wessen Tochter bist du? Sie antwortete, ich bin die Tochter Bethuels, des Sohnes Nahors, den ihm Milka geboren hat. Da legte ich einen Ring in ihre Nase und Armringe an ihre Hände. Und dann Vers 53, und der Knecht zog silberne und goldene Kleinode und Kleider hervor und gab sie Rebekka, auch ihrem Bruder Laban, und der Mutter gab er Kostbarkeiten. Das fällt auf, dass das sehr stark betont wird. Die Reichtümer. Und sie riefen dann Rebekka, Vers 58, und sagten zu ihr, willst du mit diesem Manne gehen? Und sie antwortete, ich will gehen. Ich will gehen. Die Reichtümer wecken in ihr, haben etwas geweckt und auch die ganze Geschichte, dass Jahwe auch das so geführt hat natürlich. Aber ich möchte nur zeigen, also das ist hier positiv zu verstehen. Wir verstehen das nicht heute. Wir sagen Reichtum, das ist nicht wichtig. Natürlich ist das nicht wichtig, aber für damalige Zeiten war das sehr wichtig. Das bedeutete Segen. Hier ist ein gesegneter Mann. Hier ist ein Mann Gottes, der von Gott gesegnet wurde. Und einem gesegneten Mann möchte ich mich gern anschließen. Der Junge wird den Segen erben. Den Segen des Vaters. Ich möchte einen gesegneten Mann heiraten. Einer, wo man merkt, dass der Herr mit ihm ist. Dann wird die Sache interessant. Neutestamentlich, mit neutestamentlichen Augen betrachtet. Ich will gehen. Und sie entließen ihre Schwester Rebekka mit ihrer Amme und den Knecht Abrahams und seine Männer. Und sie segneten Rebekka und sagten zu ihr, du, unsere Schwester, werde zu 1000 mal 10.000. Das heißt, der Herr möge dich reich, reich segnen. Viele, viele Kinder und Nachkommen. Zeichen des Segens. Und dein Same besitze das Tor seiner Feinde. Zeichen des Segens, oder? Regierung, stark, siegreich und so weiter. Und Rebekka machte sich auf mit ihren Mägden und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Manne. Und der Knecht nahm Rebekka und zog hin. Und dann zog sie aus dem entgegen, den sie noch nie gesehen hatte. Aber sie weiß, er ist gesegnet. Die neutestamentliche Parallele dazu ist 1. Petrus 1, Vers 8. Den ihr nicht gekannt habt, aber liebt, den ihr jetzt nicht seht, an den ihr aber glaubt und auf den ihr euch freut mit hoher, unaussprechlicher und verherrlichter Freude. 1. Petrus 1, Vers 8. Den ihr nicht gesehen, aber ihr glaubt an ihn. Wie wird Gott Menschen gewinnen für eine Herrlichkeit, wenn diese Menschen weder Gott gesehen haben, noch seinen Sohn? Und noch das Land kennen, in das sie unterwegs sind. Er führt ihnen die Reichtümer des Sohnes vor Augen. Er gibt ihnen ein paar Garantiestücke. Den Heiligen Geist hat der Herr Jesus uns gesandt. Und wir können ein bisschen etwas schmecken von dem, was himmlischer Segen bedeutet. Was himmlischer Reichtum bedeutet. Petrus fährt ja dann weiter. Im Petrusbrief redet er ja von diesem vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Oder das ist im Zusammenhang. 1. Petrus 1, zuerst redet er dass wir auf jemanden entgegengehen, den wir noch nie gesehen haben, und wir vertrauen ihm, obwohl wir ihn jetzt nicht sehen. Und dann heißt es dort weiter: Ihr werdet das Ziel eures Glaubens davontragen, die Rettung der Seelen. Und dann spricht er von diesem Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Vers 12. Euch ist die gute Botschaft, haben sie gesagt, durch den vom Himmel entsandten Heiligen Geist. Der Vater hat den Knecht, den Heiligen Geist, ausgeschickt. Knecht und Anführungszeichen. Hat der Vater den Heiligen Geist ausgesandt, um dem Sohn eine Braut zu holen und sie für die Hochzeit vorzubereiten. Und da ist dieser vom Himmel entsandte Heilige Geist. Der hat eine gute Botschaft. Die gute Botschaft, sie ist von den Reichtümern des Christi. Wie reich der Herr ist. Dinge, in die auch Engel hineinzuschauen begehren, sagt Petrus dann in 1 Vers 12. Die sogar die Engel, die stellen sich auf die Zehenspitzen und möchten gern hineinschauen in diese wunderschönen Dinge, die Gott bereitet hat für die Gläubigen. Die streiten sich um einen Guckplatz, Schauplatz. Zu sehen, was den Gläubigen bereitet ist. Deshalb umgürtet eure Lenden. Also, jetzt geht's auf die Reise. Petrus 1, Vers 13. Also, gürten wir uns die Lenden und setzen unsere Hoffnung ganz auf diesen einen, den wir noch nie gesehen haben. Und auf die Gnade, die uns gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also, so geht jetzt also Rebekka auf die Reise. Sie umgürten ihre Lenden und gehen dem Sohn Abrahams entgegen. Vers 63, und Isaac ging aus, um auf dem Felde zu sinnen. Der hat die Einsamkeit geliebt, der Isaac. Er möchte dort auf dem Felde allein sein, beim Anbruch des Abends in der Abendsonne. Geht er aufs Feld, um einfach nachzudenken, zu sinnen, in der Stille. Vers 63 ist das. Und er hob seine Augen auf und sah, und siehe, Kamele kamen. Und Rebekka hob ihre Augen und sah Isaak. Da ließ sie sich eilends vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht: Wer ist der Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Der Knecht sprach: Das ist mein Herr. Das ist Vers 63. Nein. Sinn. Zu sinnen, zu sich zu besinnen, übersetzt einer hier noch. Hier ist Schlachter einzigartig mit Beten. Luther auch?
Ja.
Ach so, habe ich ihn nicht. Hab ich nicht. Doch, da, ja, tatsächlich. Also das Wort, vielleicht wenn ich ein bisschen gerade, das Wort scheint ein sogenanntes Hapax Legomena zu sein, das heißt, es kommt nur einmal vor in der ganzen Bibel, Hapax Legomena, und das Lexikon sagt hier, die Interpretation ist unsicher, weil es eben nur ein einziges Mal vorkommt, dieses Wort. Die Vulgata, die lateinische Übersetzung, deutet es als meditieren, also sinnen, nachdenken. Und das Targum, Targum ist das Aramäische, die aramäische Übersetzung deutet es als beten, um zu beten. Der samaritanische, also das ist der Targum, das Aramäische. Ansonsten, ja, aber das ist nicht das gleiche Wort. Es gibt hier mehrere Wörter. Aber das ist hier das Wort kommt nur hier vor in der ganzen Bibel. Deshalb haben die Übersetzer ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist schwierig, wenn ein Wort nur da vorkommt und man hat auch wenig andere außerbiblische Anhaltspunkte, dann weiß man nicht genau. Aber meditieren oder sinnen ist recht neutral. Beten ist schon sehr konkret. Gut, weiter. Es kommt also Rebekka entgegen und verschleiert sich. Wer ist der Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt, entgegenwandelt? Und der Knecht sagte, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Der Schleier als Ausdruck der Keuschheit, Schamhaftigkeit. Sie war sehr schön, aber sie wollte nicht wegen ihrer Schönheit geheiratet werden. Sie will nicht mit ihrem Körper beeindrucken. Sie war bereit, alles zu verlassen für ihren Mann. Sie zeigt hier schöne Züge. Ja. Hier als Abschluss möchte ich hier ein paar Prinzipien zur Partnerwahl, die wir hier sehen in diesem Abschnitt. Vier Prinzipien, also das erste war Gebet, und zwar über längere Zeit hinweg. Der Vater Abraham hatte sich sehr darum bemüht, dass Isaak eine gute Frau bekommt. Der Vater ist also auch daran interessiert, wen die Töchter heiraten. Nicht die Tochter allein ist hier einfach auf sich gestellt. Umgekehrt auch der Vater ist interessiert, wenn der Sohn heiratet. Beide, also immer bei beiden sind die Eltern interessiert. Das heißt, das ist wichtig in der Frage der Partnerwahl, ist, dass die Eltern eine Rolle spielen und dass die Eltern oft sehr gut wissen, wer zu einem passt und wer nicht. Also Eltern und die Eltern lieben ihre Kinder, normalerweise. Gibt es in der Welt, dass manche Eltern die Kinder nicht lieben, aber auch sogar in der Welt ist es normal so. Auch ungläubige Eltern lieben ihre Kinder. Und so haben sie also schon sehr Wichtiges hier hierzu sagen. Ich war in der Ukraine und dort ist es so, dass der Mann ging zum Vater. Ein Bruder hat erzählt, oder seine Tochter ist schon eine Zeit lang ledig, würde auch gerne heiraten. Und da kam ein Mann, ein Gläubiger, kam zum Vater, hat nicht mit der Tochter geredet, hat nur mit dem Vater geredet. Interessant, oder? Und dadurch hat er schon vor, sozusagen, wenn es vom Vater her nicht klar ist, dann brauche ich den anderen Weg gar nicht probieren, oder? Wenn der Vater schon Nein sagt, aber der Vater hat ihn dann natürlich an die Tochter weiterverwiesen. Und die Tochter ist in der Phase, jetzt sich zu entscheiden oder nicht. Aber es ist schön, mir hat das sehr gefallen, weil das ist in der modernen Zeit eigentlich nicht mehr so Sitte geworden, dass der Vater gefragt wird. Früher sagt man, man hält um die Hand der Tochter an, oder? Das ist ja auch ein biblisches Prinzip, dass sich der Junge zuerst an den zukünftigen Schwiegervater wendet. Das zweite ist, es ist Ich habe jetzt zwei Punkte in einem getan. Das erste war Gebet, das zweite war, es ist weise, die Eltern einzubeziehen. Also zwei Punkte waren es jetzt. Gebet und Eltern. Drittens, Zeit lassen. Isaac war 40 Jahre alt. Er hat nicht mit 16 Jahren schon sich Sorgen gemacht, wen er heiraten soll. Sondern er hat sich Zeit gelassen. Das heißt nicht, dass man erst mit 40 heiraten soll. Isaac wurde ja auch ein bisschen älter als wir. Aber trotzdem ist der Zeitfaktor hier wichtig. Isaac brauchte eine Zeit, um reif zu werden. Und der vierte Punkt, es ist weise, klare Prinzipien zu haben. Nämlich in dem Fall war es der Knecht, der die Aufgabe hatte, die Frau zu holen, zu suchen. Aber er hatte Prinzipien. Von vornherein hat er sich Prinzipien festgelegt. Keine Kanaaniterin, das war das Prinzip vom Vater. Keine Kanaaniterin, ganz klar. Kommt nicht in Frage. Also, dann zweitens, aus gutem Hause, und er wusste, dort, wo die Semiten herkommen, nicht die Kanaaniter, sondern die Semiten, und er wusste, aus gutem Hause, drittens, sie sollte tüchtig und fleißig arbeitsam sein, das hat hier der Knecht als Prinzip für sich gesetzt und auch dem Herrn vorgelegt, tüchtig, arbeitsam. Und viertens, eine schamhafte Frau, sehen wir, sie ist eine schamhafte Frau, sie will nicht wegen ihrer Schönheit geheiratet werden und sie postiert sich nicht und so weiter. Und fünftens, eine treue Frau, die bereit war, alles aufzugeben für diesen einen Mann. Die hat viel aufgegeben. Das war dann ein guter Start für die Ehe. Guter Start. Später erfahren wir, dass sie gebetet haben. Die haben wirklich gut angefangen, gebetet für Kinder und so weiter. Dann Kapitel 25. Abraham nahm wieder eine Frau. Ist jetzt der, Entschuldigung.
Der Besitz Isaks übergeben worden.
Ist jetzt, es heißt nachher in Kapitel 25, er gab ihm alles, aber hier noch nicht, oder? Hier noch nicht. Nachher lesen wir das in Kapitel, ich suche gerade den Vers 5, oder? Kapitel 25, Vers 5, Abraham gab seinen ganzen Besitz dem Isaak. Und die anderen Söhne, die er noch hatte, die hat er weggeschickt. Hat er wieder geheiratet und hat dann weitere Söhne bekommen, hat sich seines neuen Frühlings erfreut. Schade eigentlich, dass er sich nicht gekümmert hat um den Isaak, oder? Isaak hätte eine Hilfe gebraucht für seine zwei Kinder. Also für die Enkelkinder von Abraham. Hätte einen Opa schon gut brauchen können. Aber Abraham ist hier mit anderen Sachen beschäftigt und er hat ja 15 Jahre hat er erlebt von den Enkelkindern. Wir lesen aber nicht, dass der Abraham bei dem Isaak gewohnt hat. Und wir lesen auch nicht, dass Abraham irgendwann mal vorkommt in Verbindung mit den Enkelkindern. Man könnte sagen, ja, das steht einfach nicht da, er hat es trotzdem getan. Kann sein. Aber was hier steht, ist klar, dass er eine weitere Familie gegründet hat und sich viele Kinder gehabt hat noch, oder? 6 Kinder, oder? 6 weitere Kinder. Ja, das heißt, der Herr hat ihm einen neuen Frühling, also eine neue Kräfte geschenkt, offensichtlich. Ein Großvater hat Es gibt Großvateraufgaben. Die werden oft nicht wahrgenommen in der Bibel, aber es sind sehr wichtige Aufgaben, Großelternaufgaben. Viele, viele Enkelkinder sind gesegnet worden durch ihre Großväter. Spurgeon war einer. Spurgeon war, ich weiß nicht aus welchem Grund, musste er in den frühen Jahren seines Lebens, konnte er nicht bei den Eltern sein. Die waren alle aus Predigerfamilien. Der Opa war schon Prediger und der Vater war Prediger. Und der junge Spurgeon war bei seinem Großvater, ist dort jedenfalls einige Jahre aufgewachsen. Und er schreibt von sich selber, dass das ihn tief geprägt hat, das Leben seiner Großeltern. Ist Spurgeon ein Begriff, oder? Spurgeon war ein sehr, sehr strenger Calvinist, gekämpft für diese Lehre. Da kann man ihm vielleicht nicht in allem nachfolgen, aber er war Kind seiner Eltern und Großeltern in dieser Hinsicht, denn er hat den Calvinismus schon als Kind aufgesaugt. Und er stand in der Bibliothek seines Großvaters und hat mit Ehrfurcht all diese vielen, vielen Bücher da bewundert. Das waren alles natürlich calvinistische Werke. Und man wünschte sich nur eins, dass er endlich älter wird, dass er das alles lesen kann. Und er hat dann auch viel gelesen. Aber der Herr hat Spurgeon wie wenig andere gebraucht in dieser Welt, als einen großen, großen Segen. Und wenn man hat sehr großen Gewinn, wenn man Spurgeon liest. Wenn man das weiß, dass er Calvinist ist, dann manchmal muss man bei einem Kirschkuchen muss man auch die Kerne ausspucken. Aber der Kirschkuchen ist trotzdem gut. Also, gut, das bringt uns jetzt schon, damit sind wir am Ende von diesem Abschnitt mit Abraham. Abraham stirbt. Dies Vers 7, dies sind die Tage der Lebensjahre Abrahams, die er gelebt hat, 175 Jahre. Und es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismael in der Höhle von Machpela, auf dem Feld Ephrons des Sohnes Zoas, des Hethiters, die Mamre gegenüber liegt, auf dem Felde, das Abraham von den Kindern Hets gekauft hatte. Dort wurde Abraham begraben, auch seine Frau Sarah. Und nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Isaak wird noch reicher und noch mehr gesegnet von Gott. Und das nächste Thema ist Segen. Segen. Bis Kapitel 26 bis 35 geht es um den Segen. Und er wohnte bei dem Brunnen des Lachai Roi. Lachai Roi ist der Lebendige, der mich sieht. Dann kommt jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, wir können noch ein bisschen machen in Kapitel 25, wir brauchen die Zeit noch, weil wir ein bisschen im Hintertreffen sind, aber wir sind gerade am Aufholen. Kapitel 25, Vers 12 bis 18 sind also das Geschlechtsregister Ismaels. Wir sind also jetzt im fünften Teil des Buches Mose, des Buches Genesis. Und es geht jetzt um diese Entwicklung des Volkes Gottes zu Israel. Wir haben gesehen, jetzt war der Same Isaak ist gekommen. Und wie wird jetzt aus Isaak das Volk Gottes Israel entstehen? Und das ist jetzt in diesem Abschnitt, wird jetzt berichtet. Und es geht immer um den Segen. Und es ist auch ein Segen, wenn aus Isaak dann Jakob kommt und Jakob dann diese 12 Kinder, 12 Söhne und eine Tochter bekommt. Und damit haben wir den Kern des Volkes Gottes dann. Das entsteht jetzt in diesem Kapitel, in diesen Kapiteln 25 bis 35. Zuerst Ismael. Nun, der Ismael kann sich schon über 12 Söhne freuen, bevor der Isaak noch nicht mal ans Heiraten gedacht hat. Isaak muss jahrelang warten, bis er die vom Gott geschenkte Frau bekommt. Und dann muss er nochmal 20 Jahre warten, bis er Kinder bekommt. Und dann sind es auch nur gerade 2, nicht 12. Manchmal haben es die Gläubigen schwerer als die Ungläubigen. Jedenfalls so scheint es äußerlich. Aber der Herr nimmt ja die Seinen in eine besondere Schule. Der Ismael, von dem erfahren wir nichts mehr, außer von diesen Völkern, die hier entstehen. Kapitel 25, Vers 19. Zuerst das Einleitendes über den Segen. Wir haben ja gehört, dass Gott dem Abraham die Verheißung gegeben hat, ein Same, ein Segen und dann durch den Samen ein weltweiter Segen für alle Geschlechter. Und eines Tages wird sich das erfüllen im Großen, aber hier sehen wir eine Erfüllung schon im Kleinen. Der Same ist Isaak, das ist schon erfüllt. Der Segen, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein, wird jetzt behandelt und dann in Kapitel 36 bis 50, dann kommt der Segen zu allen Völkern. Wir wollen ja auch gerne Segen haben. Wir sagen, das war eine gesegnete Zeit. Oder wir sagen, es waren viele Leute da, die Versammlung war gesegnet. Oder wir sagen, der Herr hat uns reich gesegnet in diesen Tagen und wir freuen uns über den Segen. Und was meinen wir? Wir meinen, in erster Linie meinen wir, dass wir geistlichen Segen bekommen haben durch das Wort Gottes. Und das ist wunderbar. Das ist auch, wir haben schon davon gesprochen, dass wir mit allem Segen gesegnet sind in Jesus Christus. Und das ist wirklich wunderbar. Aber wir brauchen auch irdischen Segen. Denn wenn wir keinen irdischen Segen haben, könnten wir nicht diese Woche jetzt durchführen. Es ist ein Segen, dass wir gesund sind und es ist ein Segen, dass wir zu essen haben, dass wir eine Woche uns Zeit nehmen können dafür und so weiter. Wir haben also nicht nur geistliche Segnungen, wir haben auch irdische Segnungen, die sind genauso wichtig. Und wir haben ein Bankkonto, und wir können unser Auto mit Benzin füllen oder mit Diesel und so weiter. Wir haben also wirklich großen Segen, auch in dieser Hinsicht. Da war der Esau, man kann sich jetzt nun, und der Jakob, von denen werden wir jetzt dann sehr viel lesen. Und man kann dem Segen gegenüber verschiedene Haltungen einnehmen, dem Segen Gottes gegenüber. Und ein Beispiel davon ist Esau, von dem uns dann berichtet wird. Der hatte ja das Erstgeburtsrecht, er war der Erstgeborene. Und wie hat er gedacht über das Erstgeburtsrecht? Was war sein Denken? Das Erstgeburtsrecht war in dem Fall ja sehr wichtig, weil ja es gab ja mehrere Vorrechte für den Erstgeborenen. Ein Vorrecht später jedenfalls in den Büchern Mose lesen wir davon, dass der Erstgeborene einen doppelten Anteil bekommt von dem Erbe, von dem materiellen Erbteil, zwei Teile. Aber wenn wir hier ist ja auch das sind ja Kinder Abrahams, Kinder Isaaks. Und da ist dann Erstgeburtsrecht noch was besonders Wichtiges, denn es geht hier auch um einen geistlichen Vorrang. Könige werden von dir kommen, hieß es, oder? Völker werden aus dem Leibe kommen und so weiter. Also das heißt, hier der Erstgeborene, der kann sich denken, hier geht es auch um eine große Zukunft. Wir haben eine große Zukunft. Es ist nicht irgendwer, das sind Menschen, die eine Verheißung haben von Gott, sie sollen zum Segen werden für die ganze Welt. Aber was denkt sich der Esau, denkt sich, was habe ich von der Zukunft? Was interessiert mich? Die Zukunft, sterben muss ich sowieso und was nach mir kommt, das ist nicht wichtig. Ich habe jetzt Hunger und ich möchte im Hier und im Jetzt gesegnet sein. Mit Essen zum Beispiel. Also die Schrift sagt, er verachtete sein Erstgeburtsrecht. Was habe ich heute davon, wenn mein Bauch nicht voll ist? Was habe ich davon, wenn mein Opa einmal die Welt regieren wird, wenn mein Bauch nicht voll ist? So denkt er. Also er denkt, er lebt für gegenwärtigen Genuss, gegenwärtige Befriedigung. Das ist ihm wichtig, nicht die Zukunft, die er sowieso nicht erleben wird, weil er sterben muss dazwischen. Das heißt, was ihm fehlt, oder was er nicht haben will, ist eine Schau für danach. Man nennt das Glaube. Glaube an das, was Gott gesagt hat, und sich auf das ausrichten. Und jeder muss sich wählen, will ich eigentlich, was ist mir wert? Was ist mir wert? Das Diesseits oder das, was Gott verheißen hat, was noch kommen wird? Jeder Mensch muss das wählen. Will ich also in diese Segnungen eintreten, dann braucht es Glaube. Also will ich gegenwärtige Befriedigung, dass der Bauch voll ist, oder will ich mich mit dem beschäftigen, was Gott versprochen hat für die, die sich nach ihm ausrichten. Also hier ein negatives Beispiel ist der Esau. Dann wie war das mit dem Isaak? Wenn wir uns den Isaak ein bisschen ansehen. Isaak hatte einen wunderbaren Vater. Der Vater von Isaak war ein Glaubensmensch. Er war der große Pionier des Glaubens überhaupt, der Vater aller Gläubigen. Und Isaak, sein Sohn, sollte jetzt in seinen Fußstapfen wandeln. Und das ist schon schwierig, oder? Wenn man so einen fähigen Vater hat, so einen richtigen Mann Gottes, und jetzt bist du der Sohn und jetzt sollst du in die Fußstapfen des Vaters treten. Das sind hohe Anforderungen, oder? Und eine schwere Aufgabe für den Isaak, vor allem wenn er nicht der gleiche Typ ist wie der Vater. Es gibt ja manchmal so, dass die Kinder sind nicht immer den gleichen Typ wie der Vater, oder? Manches hat man von der Mutter, manches hat man vom Vater und so. Und der Isaak war nicht ein Abraham. Der war nicht ein Abraham, vom Typ her, gar nicht. Abraham sagte zu Isaak: Ich will, dass du im Land wohnst, dass du im Lande bleibst, dass du diese Vision vor Augen hältst, die Gott mir gegeben hat, von dieser großen Nachkommenschaft, die Gott uns geben wird, von dem Segen, den Gott uns geben wird. Und das, so war es dann auch. Isaak blieb im Lande der Verheißung, auch wenn es schwer wurde, kam dann mal Hungersnot und Wasser wurde knapp und so weiter, Brunnen, Schwierigkeiten mit dem Brunnen und so, aber der Isaak blieb im Lande, zog nicht nach Ägypten hinunter, und das war Segen. Da hat der Herr dann gesegnet. Wir lesen das nachher in Kapitel 26. Der Herr hat wunderbar gesegnet, weil Isaak im Lande der Verheißung geblieben ist. Kapitel 26. Und er hält diese große Vision, die der Vater hatte durch Gott, die hält er aufrecht. Können wir was lernen davon? Oder? Man lässt sich schnell... Man ist oft in Versuchung, die großen Prinzipien, die große Vision, die die Väter hatten, ein bisschen aus den Augen zu lassen, aus den Augen fahren zu lassen. Und dann will man lieber einfach ein schönes, großes Haus bauen und ein schönes Auto haben, einen guten Beruf. Ja, der Vater, der war noch Prediger, ich bin halt Firmenchef, aber immerhin Firmenchef. Ja. Ist auch ein Segen, oder? Ja. Schon ein Segen, kann aber auch gefährlich werden, der Segen. Wie war das mit Jakob? Wenn wir Jakob uns anschauen, Jakob kauft sich das Erstgeburtsrecht, werden wir dann lesen. Und dann holt er sich den Segen. Segen ist ihm wichtig, also das ist ihm sehr wichtig. Der hat einen Blick für die Zukunft, der Jakob. Der volle Bauch ist ihm nicht so wichtig, aber der Segen ist ihm wichtig. Der Segen in Bezug auf die Zukunft, was Gott gesagt hat. Wahrscheinlich hat ihm seine Mutter auch viel davon erzählt. Und er holt sich, der stiehlt sich dann den Segen. Ja, das Ziel war richtig, aber das Mittel war falsch. Die Motivation grundsätzlich war richtig, aber der Weg war falsch. Und er muss dann einen langen Weg gehen, um den wirklichen Segen zu bekommen. Einen langen Weg zum Segen. Bis Kapitel 35 werden wir sehen, was er alles durchmacht. Der Mann, den Gott segnen möchte, der schließlich zum Segen für alle Völker werden soll.
In Kapitel 25, als Rebekka Gott fragt, den Kindern, ist dann Gottes Antwort eine Verheißung, das ist einfach so kommentiert, oder ist das ein Auftrag an Isaak, die Söhne auch so eben zu segnen?
Sag mal nur den Vers bitte nochmal genau.
Das ist
Das ist schon eine Erneuerung, es ist eine Verheißung. Also zwei Völker sind in deinem Leibe, zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Innern und eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das ist es wird einfach jetzt ganz klar, dass die Verheißungslinie durch den Jüngeren von den beiden geht. Oder ist es nicht, habe ich die Frage richtig verstanden?
Also ist das gleichzeitig ein Auftrag an Isaac, auch den Jüngern mit dem ersten Wurzelsegen zu geben?
Ja, natürlich. Wenn Gott das sagt, dann ist es auch jetzt klar. Oder wenn Gott sagt, der Jüngere wird dem Älteren dienen, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, dann heißt das klar, dass also hier die Reihenfolge geändert wird und es ist ganz klar, wer ist, der gesegnet werden soll. Aber da haben ja dann Rebekka und Isaac offensichtlich Meinungsverschiedenheiten gehabt. Jedenfalls im Laufe der Zeit haben sie vielleicht dann auch gar nicht mehr darüber geredet und dann ist das in Vergessenheit geraten, jedenfalls bei Isaac. Und wir sehen, dass die Tragik, die daraus entsteht. Aber Isaac hat Verantwortung. Er hat Verantwortung gehabt. Er hätte eigentlich diesem Wort viel mehr Beachtung schenken müssen, als er dann getan hat. Der hat gar nichts mehr getan, hat überhaupt nichts mehr getan. Also er hat so, als ob das Wort nie gesagt worden wäre. Er achtet da in diesem Punkt nicht auf das Wort Gottes. Wir werden da noch drauf kommen. Aber jetzt gehen wir es vielleicht ein bisschen der Reihe nach durch. Vers 20. Isaac war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Bethuels. Und ein guter Start der Ehe, guter Start. Isaac flehte zu Jahwe für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Das hebräische Wort heißt, er flehte. Nicht nur er betete, er flehte, das ist stark. Starkes, beständig. Sie haben wirklich gefleht zu dem Herrn. 20 Jahre müssen sie warten. Aber sie machen keinen Fehler. Sie holen sich nicht eine Zusatzfrau ins Haus oder eine Magd, die da nachhelfen soll. Kein Trick wie Sarah. Den Fehler macht er nicht. Also der gute Start geht weiter. Die gute Ehe geht weiter. Nach 20 Jahren wird dann also die Rebekka schwanger. Vers 22. Und die Kinder stießen sich gegenseitig in ihrem Innern. Da sprach sie, wenn es so ist, warum geschieht mir dieses? Und sie ging hin, Jahwe zu fragen. Wiederum vorbildhaft, oder? Vorbildhaft. Wenn man Schwierigkeiten hat mit den Kindern, manchmal hat man schon Schwierigkeiten mit den Kindern, bevor sie geboren sind, wie hier. Also sie fragt, sie geht zum Herrn, sie geht ins Gebet. Und Jahwe sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe. Also, ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Die heißen dann Jakob und Esau. Jakob ist der Fersenhalter. Jakob der Fersenhalter. Esau ist der Erste, der herauskommt. Der ist rötlich und haarig, wie ein Haarmantel. Man gibt ihm den Namen Esau. Esau, der Behaarte eigentlich. Esau, der Behaarte. Und Edom heißt der Rote. Edom heißt dann später, heißt Esau auch Edom. Also die Nachkommen Esaus heißen auch Edom. Die heißen dann Rot. Aber Esau selber heißt der Behaarte. Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus, deshalb Fersenhalter. Jakob, Jakob, Jakob.
Was ist mit der Listige?
Naja, wenn das ist im übertragenen Sinne, dann ist einer, der jemand anderen die Ferse hält von hinten, dann hält man bei der Ferse, dass er stolpert, oder? Das ist eine listige Handlung und von daher im übertragenen Sinn heißt das Wort auch listiger. Betrüger, also beides, Fersenhalter und Betrüger. Die Knaben wurden groß, Vers 27. Esau wurde ein Mann der Jagd. Esau wurde ein Mann der Jagd. Ein Jagdkundiger. Ein Mann des freien Feldes. Ein Mann des freien Feldes, heißt es dort in Vers 27. Ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes, des freien Feldes. Also viel draußen. Der trieb sich draußen herum. Jakob dagegen war ein schlichter Mann, der sich bei den Zelten aufhielt. Ein schlichter Mann, andere übersetzen, ein gesitteter Mann, ein ruhiger. Ja, ruhiger. Bitte? Ein ruhiger, schlichter, fromm, still, bei der Mama zu Hause. Bei der Mama. Der andere ist ständig unterwegs, ständig draußen. Dann ist er ständig bei der Mama. Und von wem hat er das gelernt, dass man, wie man das webt, wie man so Kleider webt und färbt und so? Von wem hat er das gelernt? Ist ja klar. Von der Mama. Wie man Suppe kocht.
Ja. Das Gesicht soll aber nicht unbedingt heißen, es ist besser, wenn man zu Hause sitzt.
Nein. Wenn du gerne draußen bist, verstehe ich. Hier ist noch nicht gewertet. Hier wird noch nicht gewertet. Naja, der Isaac liebte natürlich jetzt den Esau, weil der war so wie der Papa, wie sein Vater. Das, was er sich selber gewünscht hätte, so zu sein, weil wo er gemerkt hat, dass ich bin nicht so wie der Vater, oder? Ich bin nicht so der starke Typ. Das sieht er jetzt in seinem Sohn Esau. Und er freut sich, ja, dass der Esau ist anders als ich und er ist so, wie ich mir wünschte eigentlich, wie der Vater war. Und das ist einer, der die Sippe leiten kann, oder? Das ist ein Führertyp, der Esau. Der liebte ihn, denn er aß gern von dem, was er jagte. Also, hier ist das dritte Mal übrigens, hier ist das dritte Mal das Wort Liebe. Das erste Mal das Wort Liebe war die Liebe eines Vaters zu seinem einzigen Sohn. Das zweite Mal Liebe in der Bibel ist die Liebe dieses Sohnes zu seiner Braut. Und das dritte Mal Liebe ist hier Liebe wegen Essen. Es ist schon bezeichnend, gell? Das Wort Liebe zeigt die Liebe des Vaters, des himmlischen Vaters zu seinem Sohn. Und dann die Liebe dieses Sohnes zu seiner Braut. Die Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde. Die ersten zweimal Liebe sind charakteristisch für die Bibel. Sie zeigen uns, was echte Liebe ist. Die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Und dieser Sohn liebt seine Gemeinde. Aber hier kommen wir auf eine ganz andere Ebene jetzt, beim dritten Mal, wo Liebe vorkommt. Es ist eine Liebe wegen Essen. Er liebte Esau, denn er aß gern von dem, was er jagte. So Liebe, nach dem Motto, Liebe geht durch den Magen. Und der Esau, der hat in diesem Punkt, ist er dem Papa nachgeschlagen, oder? Dem Esau war das Essen auch recht wichtig. Aber Isaac, also der eher schwächere Charaktertyp oder der, wie soll ich sagen, ruhigere, zärtere Charaktertyp, wünschte sich einen starken Mann und es geht ihm gut mit dem Esau, kommt gut zurecht mit dem Esau. Ja. Aber mit dem Jakob hat er nicht so viel anfangen können. Das ist schade. Der Jakob war so ähnlich wie er selber. Er hat so viele Ähnlichkeiten zwischen Jakob und Isaak. Und gerade das, manchmal hat man gerade mit den Kindern, die so ähnlich sind wie man selber, aber da manchmal kann man nicht so viel anfangen. Aber er hätte sich bemühen sollen um den Jakob. Wir erfahren später, dass der Jakob keine so gute Beziehung hat zu seinem Vater. Also hier beginnt schon ein Leid. Hier beginnt ein Leid, dass man eine Kinder vorzieht und die anderen Kinder zurückstellt. Wir lernen das in der Bibel immer wieder, dass das so wirklich verkehrt ist. Hier beginnt schon im Keim, sieht man schon die Probleme. Aber ich denke, wir machen hier jetzt Pause. Es ist 12 Uhr. Nachmittag weiter.